Hallo da draußen. Bevor die Episode gleich losgeht, ein kurzer Hinweis. Komm doch mal wieder rein zu uns in eine der Globetrotter-Filialen bei dir um die Ecke. Denn die Workshop- und Veranstaltungssaison ist gestartet. Dich erwarten authentische Abenteuergeschichten, wertvolle Inspiration und Profi-Know-how. Das alles in entspannter Clubhütten-Atmosphäre. Sichere dir jetzt die begehrten Tickets und komm gerne vorbei. Wir freuen uns auf dich. Das ganze Programm findest du auf globetrotter.de/Veranstaltungen. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Episode Rausgehört.
Ich erinnere mich an ein paar Momente, wo wir auch im Boot saßen und so eine Karibu-Herde vor unserem Boot durch den Fluss geschwommen ist.
Wir haben manchmal so gestaunt und nur wow gesagt, weil wir konnten manchmal gar nicht die richtigen Worte finden. Also das ist schon ein ganz, ganz großes Kino, was man da erlebt.
Vater und Sohn auf großer Abenteuertour. Allein aus dieser Konstellation ergeben sich schon so viele spannende Fragen. Erst recht, wenn beide zu Fuß, im Kajak und auch mit dem Geländewagen durch Kanada reisen. Achill und Sohn Aaron Moser haben genau das erlebt. Die beiden sind schon seit vielen Jahren als Fotografen und Reisejournalisten unterwegs. Ich will von Achill und Aaron wissen, warum die Kanada-Reise für sie etwas ganz Besonderes war. Wie sie raue Küsten, grandiose Bergmassive und viele menschliche und tierische Begegnungen erleben durften. Und wie sie auch schwierige Momente gemeinsam gemeistert haben. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Ja, Vater und Sohn gemeinsam auf Abenteuertour. Davon träumen, glaube ich, viele oder fast alle, die Kinder haben. Wie habt ihr das hinbekommen, dass euer Verhältnis so gut ist und so abenteuerfest, dass ihr wirklich gemeinsam auf Tour gehen könnt? Wie habt ihr es hinbekommen?
Na, es gibt auch Kappeleien, da kommen wir vielleicht später dann dazu. Ja. Aber wie sich das ergeben hat, kann Papa vielleicht am besten was zu sagen.
Naja, wir haben eigentlich gar nicht viel dafür getan. Ich glaube, das ist in unserer Familie eigentlich so Stück für Stück gewachsen, weil so Themen wie Neugier, das Unbekannte, andere Kulturen, durch das, was ich natürlich im Laufe der von 30, 40 Jahren gemacht habe, war Aaron natürlich immer ganz dicht dran, war hinten im Arbeitszimmer, hat alle Bilder mitgekriegt, die Themen, und dann spricht man natürlich darüber. Und Aaron war dann relativ frühzeitig auch aus Lust und Interesse einfach auch so, wenn ich ab und zu eine Reise plante, da hatten wir das ab und zu mal so gemacht, zum Beispiel Sinai, erinnere ich gerade, die Wüste Sinai in Ägypten, und ich hatte da eine Tour vor, meine Frau ist da mitgekommen für 3 Wochen vorher, um so ein bisschen zu schauen, Eindruck zu kriegen, und dann hatten wir durch Zufall auch einige Beduinen kennengelernt, Aaron war auch dabei, er war 12 Jahre damals, und dann haben wir so ganz spontan gesagt, weil die sind ja auch relativ kinderaffin, auch wir nehmen Aaron per Kamel mit. Und dann hat er relativ schnell das Kamelreiten gelernt. Ich muss allerdings sagen, viel zu gut. Er hat natürlich die ganzen Begrifflichkeiten das so mitgekriegt, und man hat ihm das gezeigt. Das heißt, das Zungeschnalzen, damit dirigierst du eigentlich ein Kamel. Und dann ist er manchmal weggebraust mit dem Kamel und wir haben ihn nicht mehr gesehen. Wir waren so ein Vierer-Team, und das hat mir als Papa natürlich schon manchmal Sorgen gemacht, weil das ist ja sehr, sehr labyrinthartig, das Sinai. Aber er hat das toll gemacht und hat da einfach so Stück für Stück begeistert gekriegt. Und als er dann 18 war, waren wir unterwegs, so 1600 Kilometer von München nach Florenz auf den Spuren von Heinrich Heine sind wir gewandert. Da ist er dann mitgekommen, da waren wir 3,5 Monate zu Fuß unterwegs, und da hat er viel Zeit gehabt zu überlegen, was er später gerne machen möchte nach dem Abitur, und hat sich dann für diesen Weg der Fotografie, Kameramann und so entschieden. Und das Reisen steckte ihm, glaube ich, irgendwie sowieso irgendwie so im Kopf, und da wir uns ganz gut verstanden haben und vor allen Dingen damit umgehen können, wie Aaron eben ansprach, auch mit Kappeleien und Schwierigkeiten umzugehen, die Ruhe zu bewahren. Ich glaube, das ist ein großes Potenzial dessen, was wir eigentlich so haben.
Ah, wunderbar. Ja, man merkt es schon, ihr seid ein eingeschworenes, eingespieltes Team mittlerweile, sitzt auch schön eng nebeneinander am Mikrofon, also euch trennt wenig. Und wir sprechen ja heute über eure große Reise nach Kanada, und was da alles passiert, ist das jetzt alles hier im Podcast.
Rausgehört. Ja, für alle, die euch noch nicht kennen, ihr habt euch gerade ja schon kurz zumindest gegenseitig auch ein bisschen vorgestellt. Wenn wir mal eure Lebensläufe anschauen, wie der Vater, so der Sohn, ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Ihr seid beide Abenteurer mittlerweile, aber auch Autoren, Journalisten. Wie kam das, dass ihr beide auch denselben Job am Ende sogar gewählt habt, Aaron?
Ja, also dass wir jetzt auch so zusammenreisen, das hat sich eher so durch Zufall gefunden und wir machen inzwischen viel zusammen. Ganz gleich ist es dann doch nicht. Ich glaube, dass Papa sich lieber dann, sage ich mal, noch als zum Beispiel Reisejournalist, Autor, als Fotograf bezeichnet. Bei mir ist es genau andersrum. Ich bin da doch sehr technikaffin und hatte damals das Glück, als wir so anfingen, das gemeinsame Reisen zu machen und ich überhaupt vom Papa gemerkt habe, hey, so Reisen, unterwegs sein, das kann überhaupt eine Art von Beruf sein. Ja. Solche Lebensläufe kriegt man ja manchmal in der Schule nicht gerade mal auf dem Tablett serviert. Ja. Und hatte dann das Glück, dass ich hier in Hamburg, wo ich auch noch wohne, dann eine Ausbildung zum Kameramann beim NDR machen konnte. Und da arbeite ich heute auch immer noch. Und immer, wenn es die Möglichkeit gibt, breche ich aber aus und dann sind wir auch zusammen unterwegs.
Ja, vor allem Aaron, du hast den Vorteil, den viele andere nicht haben. Du hast jetzt keine Eltern, die sagen, Junge, lern was Vernünftiges, sondern eher wahrscheinlich Eltern, die sagen, yo, mach es, es ist Abenteuer, es ist dein Leben, geh raus, mach Fotos, erkunde die Welt, oder?
Da muss ich zwischendurch sagen, das ist ganz vernünftig, was wir machen.
Ja, 100%, ja, finde ich auch. Ja.
Nein, ich glaube, was mir noch dazu einfällt, so ganz kurz, was ganz, ganz wesentlich ist, ich war früher ja auch mit vielen Kollegen und Fotografen und anderen Journalisten unterwegs. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder Schwierigkeiten. Das, was uns, glaube ich, ganz, ganz, ganz stark verbindet, das ist das Vertrauen zueinander. Ja. Dass man sich aufeinander verlassen kann. Und ich glaube, das ist ein großes Plus, was man so im Rucksack mit sich schleppt.
Apropos Rucksack, lass uns gerne mal auf eure Vorbereitung eingehen, auf das Kanada-Abenteuer, das ihr irgendwann begonnen habt zu planen. Wie seid ihr es da gemeinsam angegangen? Also habt ihr, was weiß ich, von Anfang an alles gemeinsam geplant? Habt ihr getüftelt, gepackt, wie man sich das so vorstellt? Oder doch jeder für sich und dann standet ihr zusammen am Flughafen und dachtet, jo, jetzt geht's los. Irgendwas wird der andere schon im Rucksack haben.
Nee, also ganz, ganz so ist es nicht. Man muss und wir wollen uns dann auf solche Reisen, gerade wo man ja doch, sag ich mal, recht abenteuerlich unterwegs ist, immer sehr, sehr gut vorbereiten. Das ist für uns immer das A und O, dass man auch ein gutes Bauchgefühl dabei hat, um alle Risiken, die vielleicht auch mal man eingehen muss, wenn man irgendwie in der Natur unterwegs ist, aber so minimal wie möglich zu halten. Und die Ausrüstung, mit gutem Equipment unterwegs zu sein, ist da einfach ganz, ganz wichtig. So ein Beispiel, was mir gerade einfällt, wir waren ja in Kanada vorrangig mit einem Faltkajak unterwegs und das war gar nicht einfach logistisch, das ja zu bepacken, zu planen, wie viel wasserdichte Packsäcke brauchst du etc. etc. Und hier in Hamburg haben wir ja die Alster und die Elbe und wir haben im Vorhinein dann mehrmals dick bepackt hier alles aufgebaut in der Innenstadt und wurden doch von einigen Subpaddlern recht komisch angeguckt, was wir denn da machen würden. Aber das gehört dann so zur Vorbereitung auch dazu.
Ja, das ist schon wesentlich. Also der Anteil der logistischen Arbeit im Vorfelde, also das ist fast ein Jahr, wo wir uns immer wieder zusammensetzen, Dinge ausprobieren. Was brauchen wir wirklich? Was kann man zu Hause lassen, um sich auch so im Großen und Ganzen auf ein Minimum an Gepäck zu reduzieren und trotzdem hat man alles dabei, damit man gemeinsam ein gutes Gefühl hat.
Ja, ich meine, also klar, ihr wart auch viel mit dem Kajak unterwegs. Bei der Zahnbürste, blöd gesagt, da kann man den Griff abschneiden, um Platz zu sparen, aber beim Paddel geht es schwer. Wo habt ihr euch denn reduziert und wo auch wiederum auf der anderen Seite war es euch besonders wichtig, das beste Equipment auch mitzunehmen, also wirklich die bestmögliche Ausstattung?
Naja, so ein Beispiel, weil wir gerade beim Boot sind, haben wir viele unterschiedliche Kajaks auch ausgetestet und für uns ist eigentlich, wie das vielleicht viele andere, die unterwegs sind, auch kennen, das Gewicht immer ein ganz entscheidender Faktor, weil man sich überlegt, man wäre doch gerne ein bisschen leichter unterwegs, so geht es uns auch. Und wir hatten dann ein Boot ins Auge gefasst, haben damit auch ein paar Testtouren gemacht und dann aber auch mit Fachleuten gesprochen und haben uns dann aber doch für eine schwerere Variante entschieden. Also das eine Boot sollte eigentlich so 13 Kilo wiegen und das, was wir jetzt mit hatten, hat dann doch 28 gewogen und wir hatten auch ein kleines Segel und so dabei, weil einfach in der Region Nunavik, wo wir waren, ganz hoch im Norden, wir doch auch die ein oder anderen Stromschnellen erlebt haben und da ist es dann auch gut, dass man sich auf das Boot verlassen kann und klopf Holz, das hat auch alles gehalten und ja, wo man spart, das sind dann so Sachen teilweise dann leider Gottes sogar manchmal auch an der Fotoausrüstung. Ich bin da so ein kleiner Technik-Nerd und würde gerne unglaublich viel Objektive und so mitnehmen. Aber da muss man sich dann leider manchmal ein bisschen reduzieren.
Ja, klar. Ich meine, Achel, du mit deiner Erfahrung bist da wahrscheinlich auch ein bisschen cooler mittlerweile in der Vorbereitung, oder? Du sagst dann, Junge, lass es weg, das brauchst du nicht. Dieses eine Stativ noch mehr zum Beispiel oder so.
Genau, wir besprechen das ganz vernünftig und in Ruhe. Und dann weiß man natürlich durch die Erfahrung, was du eben auch gerade angesprochen hast über die Jahre, was man wirklich braucht und nicht braucht. Also wichtig ist zum Beispiel immer, das weiß ja jeder, der dann in der Natur bei Wind und Wetter unterwegs ist, dass du gute wetterfeste Kleidung hast, dass du dementsprechend auch geschützt bist. Und da wir ja, wie gesagt, was Aaron sagte, eben halt viel auf dem Wasser auch unterwegs sein, jenseits vom Zu-Fuß-Reisen, dann ist es schon wichtig, dass du auch dementsprechend den Körper schützt durch wasserfeste Kleidung und so, gute Handschuhe, Neoprenschuhe, was man so braucht im Boot, um dementsprechend, weil da oben im Norden Kanadas, wo wir unterwegs waren, sind selbst im Sommer die Temperaturen, die steigen nicht höher als 10 bis maximal 14 Grad. Dann kommt der eisige Wind dazu, Regen, Gewitter und all solche Sachen. Und das weiß ja jeder, wer im Zelt sitzt, wenn alles klitschnass ist, muss man aber trotzdem sich irgendwie durch die Kleidung auch, das gehört einfach dazu, sich so ein bisschen motivieren, dass man weiß, komm, ne, wir sind geschützt und das geht schon irgendwie vernünftig weiter.
Waren das denn auch eure ehrlichen Erwartungen an Kanada, dass es auch mal nass, mal unangenehm, mal richtig eklig werden könnte? Oder war vor allem auch viel Vorfreude vorher dabei? Also was habt ihr erwartet von eurem Kanada-Abenteuer?
Also beides. Vorfreude ist natürlich immer dabei. Und dann erkundigt man sich natürlich vorher, das ist, was ich vorhin angesprochen habe, auch hinsichtlich der logistischen Arbeit. Wir haben viel Kontakte gehabt mit Kanadiern vor Ort, auch mit den Inuit oben im Norden. Auch die Wetterlage ist natürlich ganz, ganz wichtig in den Monaten, wo wir da oben waren. Wie verhält sich das? Und dann sind wir aber natürlich doch dann letztendlich nicht vom Regen, von Gewittern und solchen Dingen und Sturm überrascht worden. Das wussten wir, dass wir das hier und da zu erwarten haben. Aber es sind so Sachen wie vor allem die Tiere, die Wölfe, Schwarzbären und die Black Flies. Kann Aaron vielleicht noch mal erzählen, die uns heftig zugesetzt haben. Das sind Sachen, von denen hört man, aber sie selbst zu erleben, ja, das sind immer manchmal Stunden oder auch Tage, wo man sagt, was mache ich eigentlich hier?
Gehört zu jedem guten Abenteuer dazu, finde ich, ja, ne? Dass man sich einmal mindestens fragt, warum, was tue ich hier? ihr wart ja im Sommer, auch Richtung Herbst dann unterwegs. Eben in diese unberührte Natur hat es euch da gezogen, mitten in die Wildnis. Ihr seid ja sogar ausgesetzt worden in Kanada. Aaron, wie lief das? Wie habt ihr das geplant, dass ihr, ich glaube, mit dem Hubschrauber da irgendwo im Nirgendwo abgelassen werden konntet?
Ja, also die Grundidee, um so ein bisschen auszuholen, war, dass wir Nunavik, das Land der Inuit, bereisen, erkunden, kennenlernen wollten und ganz simpel ausgedrückt, da gibt es keine Straßen, keine Wege und eigentlich kaum Ortschaften. Das heißt, wenn man da irgendwie unterwegs sein will, dann braucht man sehr viel Equipment, also auch Proviant für längere Zeit und es gibt einen kleinen Ort, der heißt Kujuak, der ist ganz hoch im Norden, das ist sozusagen der größte Ort in dieser riesigen Region, hat aber nur gerade mal circa 2000 Einwohner und dort sind wir dann von Montreal zuerst hingeflogen und ja, von dort haben wir dann einen Pilot gefunden, Johnny May, vor Ort so eine kleine Legende, kann man sagen, weil der ganz vielen Inuit da auch schon das Leben gerettet hat mit seiner kleinen Maschine und der hat sich dann dazu bereit erklärt, uns irgendwo da in die Pampa zu fliegen und uns abzusetzen und dann waren wir mit unserem Faltkajak unterwegs und mit Johnny May haben wir dann dementsprechend auch einen Punkt auf der Karte ausgemacht, der vermeintlich sehr markant ist, wo sich der Fluss so ein bisschen verzweigt und mehrere Inseln sind, wo er uns dann einige Zeit später wieder abholen wollte. Und das hat auch geklappt, wie man jetzt hört. Wir sind zurückgekommen.
Ja, zum Glück. Aber ich stelle mir das so aufregend vor. Ich meine, Hubschrauberflug an sich macht man ja echt selten im Leben. Also ich denke, ihr auch eher selten. Dann knattert das so laut. Ihr fliegt da über diese ganze grüne Natur in Kanada und wisst genau, irgendwann geht der Hubschrauber runter, der setzt uns da ab und fliegt weg. Dann seid ihr alleine auf euch gestellt. Mit welchen Gefühlen wart ihr da die letzten Meter in der Luft?
Man plant das ja und weiß, auf was man sich einlässt gemeinsam. Ja. Aber wir müssen irgendwie sagen, auch fotografisch, glaube ich, haben wir das ganz gut eingeholt, dass du stehst plötzlich, machst die beiden Hände und die Arme so in die Achseln, guckst auf den Fluss und denkst, was ich vorhin schon sagte, was machen wir eigentlich? Ja, war das die richtige Entscheidung? Aber auf der anderen Seite muss man sagen, die Natur ist da wirklich absolut grandios. Also was Aaron ihm erzählt, den Nunavik, das ist ja so groß, muss man sich vorstellen, im Kopf 510.000 Quadratkilometer, so groß wie Deutschland, Dänemark, Niederlande, Belgien und die Schweiz zusammen. Ja, und da leben oben nur rund 11.000 Inuit. Ja. Und ansonsten, es gibt also dort oben also mehr Tiere als Menschen. Und darum ging es uns auch. Wir wollten eben halt mit der Kamera diese Region einfangen, weil sie im Augenblick auch bedroht ist durch die Erkundung von Erzvorkommen und dem möglichen Bau von Staudämmen. Und wenn man da unterwegs ist, trotz aller natürlichen Widrigkeiten und Tieren und so, das ist wirklich, also wir haben manchmal so gestaunt und nur wow gesagt, weil wir konnten manchmal gar nicht die richtigen Worte finden. Es ist ein großes Stück Natur, wo man auch merkt, weißt du, wir brauchen die Natur so als ökonomischen Faktor, aber vor allem brauchen wir die Natur für die Seele, weil man merkt, was die Natur so mit dir macht, also im positiven Sinne, nicht trotz Wetter und diese und jenen Geschichten. Also das ist schon ein ganz, ganz großes Kino, was man da erlebt.
Wie waren so die ersten Momente? Ich kann mir vorstellen, Klima war okay, war ja Sommer, so, aber dann habt ihr erstmal das Faltkajak irgendwie auseinandergefaltet, euch umgeschaut? Oder wie waren so die ersten Schritte auf dem ja dann doch erstmal neuen Gebiet? Ihr wart ja noch nie da vorher. Und es ist ja erstmal, man muss ja erstmal klarkommen, oder?
Ja, also letztendlich ist es so, dass gerade für mich da die Fotografie auch unglaublich hilft. Also man hat dann auf einmal was zu tun. Das ist für mich immer ganz, ganz wichtig, dass man nicht in so eine Leere fällt und dann irgendwelche, ja ich sag mal, negativen Grübeleien aufkommen lässt, sondern man macht sich im wahrsten Sinne des Wortes gleich an die Arbeit, zückt die Kamera, baut das Faltkajak zusammen, checkt nochmal das ganze Equipment und macht sich dann auf den Weg. Und das war auch gut, weil sobald du dann im wahrsten Sinne des Wortes ja dahin treibst und auf dem Fluss bist, musst du dich sowieso sehr konzentrieren. Du musst auf Stromschnellen achten, du scannst die Landschaft für die Fotografie und dann bist du im wahrsten Sinne des Wortes nur noch vor Ort und im Hier und Jetzt. Und das ist auch dann ja was ganz, ganz Besonderes.
Ja, entscheidend dabei ist vielleicht einfach noch, wenn ich das einflechten darf, du musst erstmal ankommen. Und ich glaube, das kennt ja jeder, der auf eine Reise geht. Das heißt, ganz egal, wohin man fliegt, wohin man fährt und wo man zu Fuß unterwegs ist. Es braucht immer ein paar Tage, wo man Stück für Stück einfach so für sich begreifen muss, wo bin ich jetzt eigentlich? Und muss das in sich dann langsam Stück für Stück aufnehmen. Und dann kommt man so langsam auch Stück für Stück in diese Natur rein, von der ich vorhin sprach, die einen dann wirklich total anfasst. Und dazu kommt natürlich ein großes Maß an Wachsamkeit bezüglich der Tiere, wo man sehr, sehr aufpassen muss, besonders hinsichtlich der Wölfe und der Schwarzbären. Aber dann merkt man irgendwo, ja, jetzt sind wir da. Und sind für eine gewisse Zeit einfach da und versuchen das dann dementsprechend auch einfach zu genießen und das, was man geplant hat, auch so in sich aufzunehmen. Ne?
Ja, das Faltkajak, das war ja euer treuer Begleiter von Anfang an, quasi oben an der Atlantikküste, wo es losging, bis runter zu den Nation Lakes. Warum hattet ihr euch eigentlich für Faltkajaks entschieden? Weil ich meine, es gibt viele Möglichkeiten, auf dem Fluss voranzukommen. Warum gerade Faltkajak?
Naja, einerseits, glaube ich, ging es für uns auch so ein bisschen darum, dass es uns immer ganz, ganz wichtig, egal wo wir in der Welt unterwegs sind, so ein bisschen das Leben der Menschen vor Ort kennenzulernen und nachzuvollziehen. Und die Inuit, die da nach wie vor leben, waren ja vor allen Dingen früher auch Fischer und hatten in dem Fall aus Holz meist, aber haben diesen Leaf River, den wir jetzt befahren sind, früher auch als Transportweg genutzt. Und dieses Leben und das Unterwegssein nachzuvollziehen, das war uns ganz wichtig. Und warum Faltkajak? Nun ist es so, dass der Fluss doch teilweise recht, ich sag mal, kappelig ist und man auch dann hier und da Hindernisse hat. Und mit so einem Faltkajak hat man immer noch mal ganz gut die Option, alles zusammenzubauen, auch sozusagen zur Portage anzutreten. Also irgendwie ja das Kajak zusammenzubauen, zur nächst befahrbaren Stelle zu tragen und dann wieder weiterzumachen, um dann hier oder da ja kein unnötiges Risiko einzugehen. und dann dementsprechend auch da ganz gut unterwegs zu sein und trotzdem aber ja mit so einem Zweier-Kajak, also wir saßen zusammen in einem Boot und dadurch auch die nötige Größe und Stabilität zu haben, um dann dementsprechend auch in so einer Region unterwegs sein zu können.
Dazu kommt noch vielleicht, alles hat ja irgendwie mit Erfahrung zu tun und ich habe ja meinem Leben auch relativ viel früher mit dem Faltboot gemacht, also den Nil, den Niger in Afrika befahren, den Yangtze-Kiang, den Mackenzie, den Yukon. Und dann gewinnt man zu irgendeinem Boot, zu einer Sache, in der man sitzt, ein ganz besonderes Gefühl. Also für mich kam da niemals so ein festes Kajak in Frage, weil es schon toll ist, auch wenn irgendwas kaputt geht am Boot, du kannst beim Faltkajak relativ schnell das wieder beheben. Das ist bei feststehenden Kajaks nicht so der Fall. Und dann gewinnt man einfach großes Zutrauen zu so einem Boot, wo wir dann auch gesagt haben, Aaron und ich haben ja auch hier in Norddeutschland auf vielen Flüssen schon gemeinsam gepaddelt und gemeinsame Erfahrungen mit diesem Boot gemacht, wo wir dann einfach gesagt haben, das ist das Richtige für diese Tour, ne?
Ihr habt ja gerade auch schon gesagt, es gibt dort mehr Tiere als Menschen. Und da ist es natürlich umso spannender, bevor wir gleich auf Tierbegegnungen kommen, erstmal vielleicht auf menschliche Begegnungen zu gehen. Die Inuit, die Ureinwohner gewissermaßen dort, wie sind die euch begegnet? Weil es gab ja durchaus auch menschliche Begegnungen.
Ja, im Großen und Ganzen kann man sagen, also dass wir sehr, sehr überrascht waren von der Offenheit und der Freundlichkeit der Inuit, besonders in dem Ort Kujuak, wo die meisten Inuit ja leben. Mhm. Und die haben uns natürlich dann einfach tagelang auch in ihre Tradition so einen Einblick gegeben, in ihre Kultur und haben uns dann ja auch Stück für Stück so erzählt, was ihnen zum Beispiel die Polarlichter bedeuten, was ihnen die unterschiedlichen Tiere bedeuten. Sie haben von ihren Vorfahren erzählt, haben uns alte Bilder gezeigt, alte Schwarz-Weiß-Fotos, so wie damals die Inuit von Sibirien über die Beringstraße nach Alaska kamen und dann Stück für Stück, so ungefähr vor 1000 Jahren, sind sie dann von Alaska in den Norden von Kanada gewandert und haben ja da lange, lange Zeit als reine Jäger gelebt. Also das waren schon sehr, sehr wunderbare Begegnungen. Und sie haben uns dann letztendlich, als sie auch dann davon hörten, dass wir in die Wildnis fliegen wollten und uns da aussetzen lassen wollten, dann haben sie uns unheimlich geholfen mit Tipps und speziellen Karten, mit Bärenspray, mit einer Signalpistole, die wir vielleicht gebrauchen könnten, um dann die Bären zu vertreiben. Also das war schon so eine sehr, sehr enge Verbindung. Und Aaron hat besonders ein Pärchen wunderbar kennengelernt, Sammy und Jenny. Die können nämlich den Throat-Gesang unheimlich gut heute noch.
Ja, das weiß nicht, ob man das kennt. Man kennt vielleicht so Kehlkopfgesang von den Mongolen. Und die Inuit sind ja auch mongolische Abstammung. Das ist sehr ähnlich, aber doch anders. Ich probiere es jetzt hier nicht nachzumachen, weil ich habe es vor Ort einmal gemacht. Und meine Kehle fühlte sich ganz schnell wie Schmirgelpapier an. Aber es sind halt so ganz tiefe, so ganz tiefe Töne und aber unglaublich faszinierend. Und das machen die da oben im Norden halt nach wie vor immer noch, um auch die Geschichten und die Kultur der Inuit weiter am Leben zu halten.
Ah, ich finde das ganz toll, wie ihr auch erzählt, voller Begeisterung. Und dann kommen ja noch die Tierbegegnungen dazu. Einerseits, andererseits kann man da sagen bei dem Thema. Einerseits, Aaron, gerade du wolltest ja Tiere sehen. Du wolltest ihnen in die Augen schauen, die Kamera draufhalten, tolle Bilder, auch Videos mitbringen. Andererseits, so ein Bär kann auch gefährlich werden. Und es waren ja nicht nur Bären. Was für Tiere habt ihr da alle gesehen?
Ja, also man muss sagen, dass wir wirklich im Nachhinein, gerade wenn alles gut gegangen ist, war das ein unglaubliches Geschenk, was wir dort erleben durften. Und wie sich das Land, muss man ehrlicherweise auch sagen, sich uns so ja in voller Blüte präsentiert hat. Also Wölfe, Schwarzbären, Grizzlies, Adler, Schneeeulen, bis zu kleinen Erdhörnchen, Wapiti-Hirschen, Karibus und. Also da kommt wirklich eine ganze Palette zusammen. Und wenn man das so einerseits, wie du angesprochen hast, natürlich für die Fotografie, aber gerade wenn du so viele Tierbegegnungen hast, ich erinnere mich an ein paar Momente, wo wir auch im Boot saßen und so eine Karibu-Herde vor unserem Boot durch den Fluss geschwommen ist und du kannst die Kamera gar nicht rausholen, weil die gerade irgendwo im Boot ist und dann sammelst du wirklich so die Bilder einfach für dich, für den Kopf und kannst die Momente genießen und ja, das sind wunderbare Erinnerungen, die man dann war, glaube ich, eine ganze Weile so auch mit sich trägt.
Ja, und ganz wichtig ist, glaube ich, auch, was Aaron gerade sagt, diese Vielfalt der Tierwelt, die man dann erleben darf, dass man dann, was man mit nach Hause nimmt, so im inneren Rucksack, was viele Menschen leider Gottes manchmal vergessen, wir Menschen, wir sind nicht allein auf dieser Welt, sondern es ist eine, ja, mir fehlen fast die Worte, also wenn man daran denkt, wie Aaron eben auch sagte, wir haben oft gedacht, auch wenn es manchmal gefährlich war, aber besonders Aaron hat sich natürlich viel, viel Mühe gegeben bei der Tierfotografie, manchmal stundenlang irgendwo im feuchten Gras oder im Geröllfeld gesessen und Tiere beobachtet, ganz unterschiedlicher Art. Aber das nimmt man natürlich so im inneren Rucksack mit nach Hause und dann ist man eigentlich fast dankbar, als wenn diese Tiere uns ein Stück von ihrem Leben so geschenkt haben, was wir dann dementsprechend auch unglaublich zu schätzen wissen und dankbar dafür waren, dass wir das erleben durften.
Ihr verbindet das ja auch sehr schön in euren Vorträgen, zum Beispiel in den Globetrotter-Stores. Einerseits eben die Bilder, die Videos, diese tollen Eindrücke, die man da bekommt, eben optisch auch direkt, teilweise auch auf richtig großen Bildschirmen, auch wenn es technisch möglich ist. Und auf der anderen Seite aber auch eure Erzählungen, die Emotionen, die ihr da noch mit einflechtet. Und ich habe so ein bisschen auch den Eindruck, manchmal, Aaron, du bist dann an der Stelle fast auch ein bisschen gefangen in dieser Lust, das perfekte Foto zu schießen. Und Achild, für dich als Papa, geht es vielleicht auch manchmal so, dass du denkst, oh, was macht der Sohnemann da und wo sind eigentlich die Bären und ein bisschen mehr aufpassen? War das so ein bisschen das Rollenspiel auch vor Ort in Kanada?
Ja, das stimmt schon, weil Aaron hat sich vor allen Dingen auch um die Tierfotografie gekümmert und die ist immer nicht einfach und auch zuweilen auch gefährlich. Da, wo ein Bär ist, kann auch nochmal ein zweiter oder dritter sein. Das heißt, man muss immer unglaublich wachsam sein und Ausschau halten und das Gelände wirklich gut im Auge behalten. Und dann macht man sich natürlich auch als Papa zuweilen Sorgen und sagt immer, Jung, ne, pass auf und bababa und so. Nicht? Und das macht er, ja, ich pass schon auf und all sowas. Aber ist zum größten Teil dann eigentlich ganz gut gegangen. Wir hatten eine blöde Begegnung mit dem Bär, mit einem Schwarzbären. Das nimmt man leider Gottes dann auch so im Kopf mit, weil man weiß ja, wenn man dieses und jenes erlebt, dass auch manchmal der Schutzengel nicht immer da ist, der hat auch manchmal woanders zu tun. Und dann kann man immer nur auf das Glück hoffen, dass das ganz gut ging. Und das ist bei uns auch dann dementsprechend so gewesen.
Ja, beschreibt die Szene gerne nochmal, auch wenn die für euch natürlich dramatisch war vor Ort. Ihr habt ja auch hier und da schon mal erzählt. Trotzdem auch spannend für alle, die die Geschichte vielleicht noch nicht kennen. Am Ende, Aaron, musstest du, glaube ich, sogar zum Notfall-Equipment greifen, oder?
Ja, na, also wie ist das so? Das ist ja so eine ganz skurrile Situation, die eigentlich relativ schnell verläuft, aber in dem Moment fühlt sich das dann doch relativ lang an. Und eigentlich ist das erstmal ganz banal gestartet, dass ein Schwarzbär auf uns zu getapert ist, relativ langsam, und das ist jetzt, sag ich mal, jetzt nichts Außergewöhnliches da. Wir haben viele Bärenbegegnungen gehabt in Kanada, aber die waren irgendwie immer anders, und in dem Fall ist der Bär aber wirklich sehr, sehr straight auf uns zugegangen und wurde dann auch immer schneller, und dann überlegst du natürlich, was machst du, was tust du, und wie Papa vorhin schon gesagt hat, hatten wir von den Inuit dann auch Bärenspray, aber auch eine Signalpistole dabei, und die meinten dann auch zu uns, im Fall, dass uns ein Schwarzbär irgendwie zu nahe kommt oder auf uns zuhält, sollen wir halt damit in die Luft feuern, um halt durch den Knall dann dementsprechend die Bären zu vertreiben. Das hat zunächst auch funktioniert. Das Problem war, dass normalerweise die Bären, das sagt man so, wenn man die einmal vertreibt, dann kommen die nicht wieder. So, dann gehen die ihren Weges, und der ein oder andere mag sich vielleicht erinnern, da gab es relativ viele Waldbrände in Kanada, und dadurch, ganz plump formuliert, hatten die Schwarzbären nichts zu essen. Also da war einfach nichts in der Landschaft, das heißt, die hatten wirklich so einen biologischen Druck, und der Schwarzbär kam dann dementsprechend auch wieder. Ich habe dann nochmal abgefeuert, also die eine zweite Signalpistole, und dann hat der Bär gerade noch so, sag ich mal, ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen und ist dann aber auf unser Kajak gesprungen, das ein paar Meter neben uns lag, und hat da dann einen Futtersack runtergerissen. Ist damit dann zunächst im Wald verschwunden. Wir sind dann raus aufs Wasser, erstmal ohne unser Zelt abzubauen oder so, um einfach erstmal so ein bisschen, wie man sagt, Land zu gewinnen. Und nach einiger Zeit sind wir dann zu dem Strand zurückgekehrt, wo unser Equipment war, haben alles eingepackt und sind dann Im Nachhinein hat mich meine Frau auch gefragt, seid ihr denn bescheuert, was macht ihr denn da? Den Spuren des Bären in den Wald gefolgt, weil in dem Futtersack war nämlich auch unser ganzes Kochgeschirr und der Tranja-Kocher, den wir unbedingt brauchten, um dann irgendwie weiter in der Wildnis unterwegs sein zu können. Und tatsächlich war es dann auch so, dass wir nach circa 2 Kilometer Fußmarsch den Sack gefunden haben im dichten Grün. Total zerfetzt natürlich, ja. Aber den Kocher, der auch so, man kennt das vielleicht, ja so dick eingepackt war, also mit Töpfen so sozusagen versiegelt. Den hat der Bär dementsprechend ja in Ruhe gelassen. Den haben wir uns dann geschnappt und dann ging es schnell weiter.
Na, entscheidend ist neben den Bären vielleicht noch oder so, wo ich gerade dran denke, ist, wenn du morgens aus dem Zelt kriegst, dann ist rundherum, entdeckst du natürlich Pfoten und Tatzen. Ja. Und dann ist es natürlich so, dass relativ durch die Kochgerüche am Abend, auch wenn wir das jenseits vom Zelt immer gemacht haben, so 100, 150 Meter entfernt, kommen dann doch relativ viele Wölfe. Und ja gut, da muss man dann dementsprechend auch gewappnet sein. Bei uns war das denn so, einer ist dann bis auf 8 oder 10 Meter an uns herangekommen und hat uns lange beobachtet. Was man dann macht, wir machen dann laute Geräusche. Wir fangen an zu singen, wir klatschen in die Hände, wir klappern mit dem Kochgeschirr. Und wenn man Glück hat, dann zieht sich der Wolf dann auch zurück.
Aber trotzdem, da geht der Puls dann schon hoch, auch regelmäßig, ne? Weil Tiere waren ja fast jeden Tag bei euch.
Ja, wobei, ich weiß gar nicht, schon, man ist aufgeregt, auch da, du hattest vorhin gefragt, was macht man, wenn man da so ausgesetzt wird, wo ich meinte, ich greife dann zur Kamera und absurderweise ist das für mich auch in dem Moment so ein Filter. Also nicht, dass man probiert, sich abzulenken und damit lapidar umzugehen, aber was sehr merkwürdig ist, was wir, glaube ich, hier in unserer vermeintlichen zivilisierten Welt nicht kennen, du hast immer das Gefühl, du kannst Dinge noch beeinflussen. Ja, also ein Bus kommt vielleicht zu spät, dann kannst du ein Taxi nehmen oder irgendwie andere Möglichkeiten nehmen, um irgendwie dein Leben, deinen Tag so in den Griff zu kriegen. Und bei so Wolf- und Bärenbegegnung da mitten im Nirgendwo merkst du relativ schnell, du kannst so ein paar Dinge machen, aber es ist auch nicht mehr in deiner Hand. Also du darfst natürlich jetzt nicht weglaufen oder dich irgendwie unvernünftig verhalten und machst das, was du machen kannst, aber ob der Bär dann abdreht oder nicht, ist ein bisschen auch dann die Entscheidung des Bären, leider Gottes. Irgendwie hat das bei uns relativ schnell dazu geführt, dass man auch sich der Situation so hingeben kann und das fast auch genießen kann und ich dann ganz viel über die Kamera auch, sag mal, so fotografisch filter und mich dann so auf auch ja Bildkomposition und so konzentriere.
Ich finde, man hört euch auch eine gewisse Routine an. Es war ja nicht euer erstes Abenteuer, erst recht nicht euer gemeinsam erstes Abenteuer. Also ihr habt auch so ein bisschen profitiert von dem, was ihr vorher schon gemeinsam erlebt habt, denke ich mal. Was hat euch besonders da geholfen in der Wildnis von Kanada?
Das ist das Vertrauen zueinander, dass man sich aufeinander verlassen kann oder so. Und das haben wir natürlich auch bei vielen Reisen vorher gemerkt, zum Beispiel in Afrika, in Tansania, wo wir mit den Maasai im Norden unterwegs waren, mit einer riesigen Eselskarawane oder wenn wir in der Sahara unterwegs waren, zu Fuß, auch mit Beduinen oder alleine oder so. Entscheidend ist, ich sage einfach mal, wenn man zu zweit so unterwegs ist, unabhängig von Vater und Sohn, einfach zu zweit, dass man sich aufeinander verlassen kann und dass man vor allem im Grunde genommen weiß, die Stärken des einen, aber auch die Schwächen des anderen, dass man das nicht verbirgt. Dann weiß man, was der eine kann, was der andere kann. Und dadurch entsteht auch gemeinsam, würde ich mal sagen, so ein Teamgedanke, dass man sich ja hundertprozentig aufeinander verlassen kann und dann sehr, sehr vorsichtig ist. Also wir sind keine Menschen, die da ganz bewusst irgendwie wie Gefahren oder wilde Abenteuer eingehen. Ja, uns geht es ja im Großen und Ganzen dann auch um das Naturerlebnis. Aber insofern ist das auch ein großes Geschenk, wenn man einen Partner findet. Dass das bei uns jetzt zum Beispiel glücklicherweise so ist, Vater und Sohn oder so, dass man sich da sehr aufeinander verlassen kann und weiß, wie man dem jeweils anderen auch begegnen muss, wenn man mal einen Schwachpunkt erlebt oder so. Und auch das ist ein sehr, sehr schönes Erlebnis, muss ich sagen. Das schweißt einen natürlich auch sehr zusammen.
Das wollte ich eh noch fragen. Also was ihr voneinander gelernt habt, auch während des Kanada-Abenteuers?
Ich glaube, dass Ich schaue jetzt gerade so zu Papa rüber, aber wir haben uns auf der Reise nochmal ganz neu kennengelernt. Also auch wenn man viel zusammen gemacht hat, aber du oder andere, die jetzt vielleicht zuhören, kennen das auch aus dem Privaten. Das ist schon was anderes, wenn man nicht in der normalen Umgebung ist, sondern irgendwo vielleicht auch, sei es im Urlaub oder so unterwegs, ist viel Zeit miteinander verbringt in anderer Umgebung, dann lernt man sich nochmal anders kennen. Und das haben wir speziell auf dieser Kanada-Reise gemacht, weil wir auch sehr viele, ich sag mal, ja, extreme Situationen hatten von den Bärenbegegnungen, Stromschnellen, aber auch einfach tagelanges Regenwetter, wo man dann halt zusammen im kleinen Zelt hockt und über Gott und die Welt redet und einfach auch mal über Dinge redet, für die man sonst im normalen Alltag vielleicht keinen Raum und keine Zeit hat. Und das ist auch etwas sehr, sehr Schönes, dass so eine Reise dann dazu führen kann, dass man der Dinge ansprechen kann und Überlegungen anstellt, für die normalerweise kein Raum da sind.
Bei mir war es eigentlich so, muss ich sagen, was mir im Nachhinein...
Du sagst jetzt was anderes, oder?
nein, immer wieder Spaß macht, mit Aaron unterwegs zu sein, ist besonders die Anfänge so, ich sag mal vor 12, 13, 14 Jahren, als wir angefangen haben, gemeinsam zu reisen, ist seine Begeisterung. Das heißt, ich hatte ja das Glück, so seit 40 Jahren unterwegs sein zu dürfen und habe viel gesehen von der Welt. Und dann, manches schleift sich dann so ein bisschen ab. Und für Aaron war das alles neu. Und diese Begeisterung von ihm hat sich dann auch auf mich wieder übertragen. Man nimmt Dinge, die man eigentlich schon häufig gesehen hat, ganz anders wieder wahr. Man nimmt sie neu wahr. Das war sehr, sehr schön. Auf der anderen Seite ist es auch so, was uns sicherlich auch nahe zueinander gebracht hat, ist durch die Reisen, die ich natürlich früher gemacht habe, und Aaron hat das mitgekriegt, mit dem Faltboot überall unterwegs und Wüsten durchwandert und all sowas. Dann hast du ja so ein komisches Image, oh, boah, der kann ja alles, das ist ja ganz toll. Aber durch unsere Touren, besonders in Afrika, hat Aaron auch festgestellt, dass auch ich einfach große Schwächen in mir habe. Dass man sehr verletzt ist innerlich manchmal, dass man auch an sich zweifelt, schafft man das nicht. Dann kommen manche Verletzungen unterwegs dazu. Und das hat, glaube ich, zu einer großen, wichtigen Teamführung geführt, weil er dann auch Dinge übernommen hat, wo ich vielleicht manchmal nicht so konnte und geschwächelt habe. Und das war schon toll mit anzusehen, wo Aaron, ich sag einfach mal, auch so eine Führungsgeschichte übernommen hat, ohne dass wir darüber sprechen. Und das braucht es einfach auch in einem guten Team, dass man dementsprechend auch, ja, was ich vorhin sagte, auch Vertrauen zueinander hat und auch nicht nur die Stärken, sondern auch die Schwächen eines anderen kennenlernt, damit das, was man sich vorgenommen hat, die jeweilige Herausforderung auch dementsprechend gut zu bewältigen ist, ne?
Ich kann mir vorstellen, jetzt mittlerweile guten Jahr nach diesem Abenteuer schaut ihr immer noch gerne die Fotos, die Videos an, auch abseits von Vorträgen zum Beispiel, die ihr haltet. Mit welchen Gefühlen schaut ihr dann diese, ich sag mal, gewaltigen Aufnahmen an? Also ist es dann so ein bisschen Fernweh oder treibt es den Puls nochmal hoch? Vielleicht seid ihr auch einfach nur stolz. Also mit welchen Gefühlen schaut ihr auf die Bilder und Videos?
Ich glaube, dass es vorrangig Dankbarkeit ist. Also Dankbarkeit, dass wir das erleben durften. Und wir haben jetzt angefangen, die Kanada-Show durch Weite und Wildnis zu präsentieren und sind ja dann in den Globetrotter-Stores, aber auch in vielen Planetarien unterwegs. Und wir haben uns jetzt am Anfang ein, zweimal da erwischt, dass wir die Show präsentieren und auf einmal unseren Einsatz mit dem Text vergessen, weil wir selber wieder so unterwegs sind. Und probiert man natürlich zu vermeiden fürs Publikum. Aber jetzt, wenn wir hier so miteinander sprechen, ist das eigentlich was Schönes, weil man hat die Gelegenheit, nochmal gemeinsam auf die Reise zu gehen. Und das ist uns auch ganz, ganz wichtig, dass wir das fürs Publikum so machen, dass die mitgenommen werden und das Gefühl haben, die können das mit uns und für sich erleben. Und das ist jetzt nicht, sag ich mal, so abgedroschen irgendwie so ein Programm, das jetzt so runtergezogen wird, sondern wir sind jedes Mal gefühlt wieder da und das ist schön.
Ja, das stimmt.
Wie ist das? Es hören viele zu, die selbst Kinder haben, ist ja egal, ob Sohn oder Tochter. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wenn man selbst auch mal auf Tour gehen will. Und wir Abenteurer, die diesen Podcast hören, wollen das ja irgendwann alle auch mal mit den Kindern so große, tolle Abenteuer erleben. Was würdet ihr empfehlen? Wahrscheinlich erstmal im kleinen Anfang, sich kennenlernen, ein bisschen abtasten, wie es funktioniert. Aber so grundsätzlich möglich ist das schon, auch für viele andere da draußen, oder?
Auf alle Fälle. Ich meine, dafür plädieren wir ja auch, wenn man so ein bisschen naturaffin ist und Spaß am Unterwegssein hat. Und Baron und mir war es ja auch so, unabhängig jetzt, was ich vorhin erzählt hatte, so, als er mit 12 Jahren mitkam in der Sinai-Wüste in Ägypten. Aber er war zum Beispiel 15 und wir hatten dann eine ausgiebige Tour gemacht über mehrere Wochen. Wir sind durch den Harz gewandert damals, auf den Spuren von Heinrich Heine. Und das ist ja auch, also ich bin ein großer Harz-Fan auch hier, muss man wirklich sagen. Auch besonders der Ostharz ist unheimlich schön von der Landschaft. Du hast Schluchten, tolle Wälder und ja, unglaublich vielfältig. Und das hat Aaron auch damals sehr, sehr begeistert. Dann der Blick auch so in die Geschichte dieser Region. Und da muss man nicht immer so groß weit fahren. Es ist auch finanziell relativ leicht erschwinglich. Man fährt einfach auch mit dem Zug hin, kann da aufsteigen und eigentlich seinen Rucksack packen. Man kann in kleinen Pensionen übernachten oder hier und da spricht man mit Rangern. Es gibt auch Campingplätze, wo man dementsprechend sehr naturnah dann unterkommen kann. Also ich denke mal, wie man andere Dinge auch macht, Schritt für Schritt, nicht sich gleich so was Riesiges, Großes vornehmen, sondern was Überschaubares planen mit den Kindern, mit der Familie oder so. Muss auch gar nicht immer lang sein, aber da merkt man ja so untereinander auch, dass das vielleicht Spaß macht und dass man Lust hat, gemeinsam unterwegs zu sein, Sachen zu erkunden, Sachen zu sehen. Und ich glaube, das ist auch eine große Lebensbereicherung für eine Familie.
Ja, glaube ich auch. Und Aaron, du würdest wahrscheinlich noch ergänzen, ein bisschen cool müssen Mama oder Papa oder beide aber auch schon sein, oder? Aus so einer Sicht.
Nee, ich bin inzwischen ja selber Vater und mein Kleiner ist jetzt 4 und hat das so ein bisschen mitgekriegt letztes Jahr, als ich in Kanada war, so richtig verstehen, was ich da mache, tut er aber glaube ich noch nicht. Aber sagt jetzt natürlich immer, er will auch mal gern nach Kanada, weil jetzt zeige ich ihm die Bilder und das freut mich natürlich. Meine Frau ist da immer noch so ein bisschen zurückhaltender und sagt, Aaron, warte noch mal lieber ein paar Jahre, das machen wir auch. Aber ich glaube, das ist immer ganz wichtig, Begeisterung und Leidenschaft. Das so war es bei mir von Papas Seite und das probiere ich jetzt bei meinem kleinen Jungen auch zu machen, dass man da niemanden mitschleift, wenn er keinen Bock hat. Und ich glaube, die Zeiten kommen, wo auch mal ein Kind keinen Bock hat mitzukommen, sondern vielleicht lieber irgendwie mit der Clique was unternimmt oder Partyurlaub macht oder sonst was. Und dann ist das, glaube ich, auch mal okay. Aber wenn das von Begeisterung und Leidenschaft geprägt ist und man so die Tür aufmacht und es schafft, einfach mit Lust und Laune gemeinsam unterwegs zu sein, dann kann das auch ganz cool sein.
Aaron hat gerade zwei ganz, ganz wichtige Worte gesagt, die wir immer wieder im Grunde genommen auch auf unseren Veranstaltungen präsentieren und die für uns ja fast so ein Lebensmotto geworden sind. Und das waren eben die Worte Begeisterung und Leidenschaft, weil wir leben auch von so einem Satz, weil oft wird ja bei vielen, vielen Reisen von Menschen immer gefragt, warum machst du dieses, warum machst du jenes, was soll das? Und da erwidern wir dann immer, Begeisterung und Leidenschaft fragen nicht nach Sinn und Zweck. Man spürt seinem Herzen oder seinem Bauchgefühl nach, weil man irgendwie gar nicht anders kann. Und insofern geht es immer um Sehnsucht, die dann in irgendeiner Weise dann erfüllt werden will.
Besser kann man es nicht zusammenfassen. Was für ein herrlicher Schlusssatz auch nochmal. Danke, dass ihr den mit uns geteilt habt. Und was ich da raushöre, ist so ein bisschen wie der Opa, so der Sohn, so auch der Enkel am Ende wahrscheinlich. Vielleicht geht ihr auch mal zu dritt irgendwann auf Tour, oder? Also ausgeschlossen ist es nicht, glaube ich.
Wäre schön. Könnte ich mir gut wünschen und vorstellen, ja.
Ach, wie herrlich. Schön, schön. Ja, Mensch, vielen Dank, dass ihr beide Zeit hattet. Grüße natürlich auch an den Sohnemann, bitte. Und ich bin mir sicher, wir werden euch nicht nur bald sehen in den Globetrotter Stores, sondern auch bald mal wiederhören hier im Rausgehört Podcast. Vielen Dank für eure tollen Geschichten.
Gerne, vielen Dank.
Toll, dass wir da sein durften, danke.
Ja, und an der Stelle nochmal der Hinweis, globetrotter.de/magazin. Da gibt's alle Infos zu meinen spannenden Gesprächspartnern. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.
Podcast? Ja, spannend. Aber ich mache lieber Werbung im Radio.
Gut, noch besser, Radio Plus Podcast. Die Podcast-Fabrik hilft dir dabei. Wir produzieren deinen Unternehmenspodcast, bringen ihn auf alle Plattformen und pushen die Reichweite mit Radiowerbung. Klingt gut? Dann lass von dir hören. Die Podcast-Fabrik. Bielefeld, 3x5, 110. Und podcastfabrik.de.